Deutschlandfunk, Information und Musik.
Das Attentat auf Hitler jährt sich nächste Woche zum 75. Mal und wieder mal sorgt Graf von Stauffenberg für Historikerstreitigkeiten. Noch immer scheint nicht klar zu sein, aus welchen Motiven Stauffenberg und seine 200 Mitverschwörer Hitler töten wollten, weil sie das Morden, den Vernichtungskrieg beenden wollten oder aus rein machtpolitisch-strategischen Gründen. Letztere These vertritt der Historiker Thomas Karlauf in einem pünktlich zum Jubiläum erschienenen Buch. Er spricht Stauffenberg jegliche moralische Motivation ab. Eine Enkelin Stauffenbergs hat prompt mit einer weiteren Biografie geantwortet, die dem erwartungsgemäß widerspricht. Sven Felix Kellerhoff ist ebenfalls Historiker und Journalist und hat selbst ein Buch über das politische Attentat geschrieben. Auch im Jahr 75 nach dem Attentat gibt es also Kontroversen um das Bild des Grafen und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, woran das liegt.
Ich glaube, dass es daran liegt, dass wir in der Gesellschaft, in der deutschen Gesellschaft immer noch zu sehr versuchen, Stauffenberg zu einem, ich sag mal, indirekten Vater des Grundgesetzes zu machen. Das war er natürlich nicht. Er war ein elitärer, militärisch geprägter Adliger. Er kam natürlich aus dem Stefan-George-Kreis, der mit Demokratie im Sinne des Grundgesetzes nun sicher gar nichts am Hute hatte. Aber wenn man das eine sozusagen sagt, muss man nicht automatisch das Gegenteil für falsch halten. Also der Mittelweg ist richtig. Stauffenberg war kein indirekter Vater des Grundgesetzes und trotzdem war er, wenn wir überhaupt so etwas hatten im 20. Jahrhundert, ein Held Deutschlands, denn er hat sich befreit aus den gesellschaftlichen Zwängen, weil er sah, dass etwas getan werden musste gegen Hitler. Und er hat all seine Prägungen hinter sich gelassen. Und ich finde, das ist zumindest etwas, was man sehr hoch anerkennen muss in einer solchen Situation.
Aber kommen wir noch mal kurz auf diese Rezeption zu sprechen. Also gibt es unter Historikern nach wie vor keine einschlägige Rezeption, Interpretation, wie mit ihm umgegangen werden soll?
Historiker sind ja nun nicht Menschen, die sozusagen sich festlegen auf eine Interpretation, die von einem Oberhistoriker vorgegeben würde. Peter Hoffmann, der Biograf von Stauffenberg und beste Kenner des 20. Juli, ist sicherlich inhaltlich die Autorität und natürlich steht es Thomas Karlauf zum Beispiel frei, eine andere Interpretation dagegen zu setzen. Das ist ganz normales Geschäft sozusagen in der Geschichtswissenschaft und auch in der an Geschichte interessierten Öffentlichkeit. Er muss dann eben hinnehmen, dass man seine Thesen auch kritisch durchleuchtet, so wie er ja Hoffmanns Interpretation kritisch durchleuchtet. Und ich zumindest komme zum Ergebnis, dass Thomas Karlauffs Buch eher in die Kategorie Rückschritt gehört.
Warum?
Nun, er macht gleich mehrere Fehler, meiner Ansicht nach. Einerseits konzentriert er sich viel zu sehr auf die Figur Klaus Schenk von Stauffenberg, der natürlich der Attentäter war, aber der eben nur zum Attentäter werden konnte und vor allem zum Vollstrecker einer Verschwörung, weil er ein Netzwerk von ungefähr 200 Offizieren und Zivilisten um sich hatte. Denn Stauffenberg wollte sich ja bewusst nicht beschränken, darauf Hitler umzubringen, sondern er hat gleichzeitig und den gesamten Tag des 20. Juli bis tief in die Nacht hinein daran gearbeitet, trotz des Scheiterns dieses Attentats, einen Staatsstreich gegen das NS-Regime in Gang zu setzen, mit Hilfe der Wehrmacht, mit Hilfe von Befehlen, die bewusst und sehr klug manipuliert waren, um sie gegen die NSDAP und die SS einzusetzen. Und wenn man sich so, wie Karlauf das tut, auf Stauffenberg konzentriert, dann verliert man dieses enorm wichtige Netzwerk, ohne dass es gar keinen militärischen Widerstand und keinen 20. Juli gegeben hätte, völlig aus dem Blick.
Bei der unterschiedlichen Rezeption Stauffenbergs, da geht es ja oft um das Warum und das Wann des Wandels, also vom Sympathisanten Hitlers bis zum erbitterten Gegner. Wie und wann hat sich das denn vollzogen?
So etwas ist sehr schwer zu sagen, wenn man keine Quellen hat. Persönliche Quellen, also zum Beispiel Tagebücher, Privatbriefe und Ähnliches von Stauffenberg sind nur in sehr geringer Zahl überliefert.
Wurden vernichtet?
Sie wurden vernichtet. Die Gestapo-Sonderkommission hat alles greifbare Material, was überhaupt an Privatunterlagen verfügbar war, aus diesem Netzwerk. Und von dem Netzwerk haben sie etwa 130 Personen ermitteln können und dann eben auch durchsucht und um richterliche Durchsuchungsbeschlüsse oder Ähnliches hat sich die Gestapo nun wirklich nicht geschert. Das haben sie alles beschlagnahmt und das ist alles wahrscheinlich in den letzten Kriegsmonaten in Berlin verbrannt. Jedenfalls kennen wir nichts mehr davon. Es ist natürlich schwierig, diejenigen aus dem Netzwerk, die überlebt haben, haben nach 1945 Zeugnisse abgegeben. Aber das ist einerseits geprägt vom vom Rückblick, dann andererseits auch vom Bemühen geprägt, Stauffenberg zu einer Zentralfigur auch der Entwicklung der Bundesrepublik, der jungen Bundesrepublik zu machen, was eben auch nicht zutrifft. Da muss man schon kritisch an dieses Material rangehen. Das wäre auch ein Kritikpunkt, den man bei Peter Hoffmann meiner Ansicht nach zu Recht anbringen könnte. Er ist das, was man in der Wissenschaft einen Quellenpositivisten nennt. Er nimmt die Quelle, den Bericht, die Erinnerung so und bewertet sie so, als sei sie in sich glaubwürdig. Da muss man in der Tat rangehen.
Das heißt aber, man weiß gar nicht so richtig, welche Rolle zum Beispiel der Holocaust als Motiv für die Tat gespielt hat. Man kann wirklich nicht sagen, was war der Auslöser, wann wurde er zum Gegner Hitlers. Also das ist wirklich schwierig festzustellen.
Das ist wirklich schwierig. Ja. Wir haben Hinweise, also ein sehr, sehr wichtiges Zeugnis, das eben vor 1945 und nämlich sogar nur wenige Wochen nach dem 20. Juli niedergeschrieben worden ist, ist eine Aussage von Joachim Kuhn. Es war ein enger Bekannter und Mitglied des Netzwerkes in sowjetischer Kriegsgefangenschaft. Und der hat einen Bericht, also eine Aussage gemacht vor sowjetischen Vernehmungsoffizieren. Und das ist vor einigen Jahren, ich glaube 2007, veröffentlicht worden, übrigens von Peter Hoffmann. Das ist also aus einer Zeit, wo man den Ausgang des Krieges zwar antizipieren konnte, aber eben noch nicht wissen konnte, wie genau es abläuft. Es wäre ja auch denkbar gewesen, dass Deutschland total zerstört wird. Oder aber, dass beispielsweise die Anti-Hitler-Koalition zerbricht. Also man kann zu diesem Zeitpunkt aus diesem Kuhn-Papier sehr gut das ablesen, was Kuhn unmittelbar nach dem 20. Juli geglaubt hat und was er für wichtig hielt, der Nachwelt mitzuteilen. Und diesem Bericht zufolge, den Karloff mal zitiert und mal verwirft, das ist auch so eine seltsame Parallele bei ihm, die ich nicht verstehe. Nach diesem Bericht ist es also so, dass Stauffenberg spätestens Anfang 1942 sich dahingehend geäußert hat, dass der Holocaust oder die Kriegsverbrechen der Wehrmacht, sie haben damals nicht von Holocaust gesprochen natürlich, die Kriegsverbrechen der Wehrmacht im Osten, von denen Stauffenberg gewusst hat aus eigener Anschauung, das wissen wir, dass er die abgelehnt hat. Wie es dann zum Prozess gekommen ist, dass er sich aus dieser militärischen Prägung und dieser gesellschaftlichen Prägung, die er gehabt hat als Adliger, gelöst hat, das können wir leider nicht nachvollziehen. Da war auch seine Witwe wohl keine große Hilfe. Da kommen wir dann sozusagen als Historiker nicht weiter, wenn uns die Quellen fehlen.
Dann lassen Sie uns über die Rezeption des Attentats nach dem Zweiten Weltkrieg sprechen. Wie wurde der Widerstand gegen Hitler in der Nachkriegsgesellschaft in Deutschland so gesehen?
Sehr wechselnd im Verlauf der Jahrzehnte. 1951 gibt es die erste nach sozialwissenschaftlichen Kriterien repräsentative Umfrage des Instituts für Demoskopie in Allensbach. Und diese Umfrage ergab im Juni 1951, dass 21% der Befragten der Ansicht waren, Deutschland hätte sogar den Krieg gewinnen können, wenn nicht Widerstand gegen Hitler die Kampfkraft des deutschen Volkes geschwächt hätte. Und weitere 30% beurteilten die Verschwörer des 20. Juli überwiegend negativ. Das heißt, mehr als 50% der Befragten äußerten sich damals sehr negativ. Das blieb auch noch 64 so zum 20. Jahrestag. Da hatten wir ungefähr die gleichen Werte. Das schwankt so ein bisschen von der Fragestellung, aber der Tendenz nach kann man sagen, mehr als die Hälfte der Deutschen waren sehr kritisch bis ablehnend gegenüber dem 20. Juli. Und erst Anfang der 1980er Jahre, also als die Generation der Kriegsteilnehmer aus der aktiven Führung der Gesellschaft ausschied, das ist ja sozusagen die Zeit, als Helmut Kohl dann Bundeskanzler wurde, also mit Jahrgang 1930.
Die Weizsäcker-Rede.
Die Weizsäcker-Rede 1984 selbstverständlich, die ja noch viel Ärger bei dieser Generation hervorgerufen hat. Und die nachfolgende Generation haben das völlig, haben das nicht mehr verstehen können und ich habe es auch nicht verstehen können, aber das waren halt biografische Prägungen. Anfang der 80er Jahre ändert sich das. 1984 in der Umfrage, die ich rausgesucht habe, hielten nun 60% der Deutschen den Widerstand für ehrenwert. Und seither hat sich das in diese Richtung weiterentwickelt mit einem Höhepunkt 2004. Da waren es 73%, die Bewunderung oder Achtung für die Männer des 20. Juli aufbrachten. Seither allerdings nimmt die Kenntnis offenbar ab. Also es ist ja der nächste Generationswechsel. Jetzt tritt sozusagen die Generation der Kinder der Kriegsteilnehmer aus dem gesellschaftlichen Fokus heraus und die zweite Generation wächst nach und dort hat offenbar dieses Thema nicht mehr die Relevanz, dass man sich dafür interessiert. Also inzwischen können 55% der deutschen Bevölkerung nach repräsentativen Umfragen nichts mehr mit dem Thema 20. Juli anfangen und in der Altersgruppe der 16- bis 29-Jährigen sogar 74%, die nichts damit anfangen können, nur 26% können das wirklich erklären.
Und heute ist er ein Held, ein Vorbild. Wie sehen Sie Stauffenberg heute im Jahr 2019?
Gerade angesichts des Aufweichens des antitotalitären Grundkonsenses der Bundesrepublik, die sich ausdrückt, einerseits natürlich im Aufkommen und Stabilisieren der AfD, andererseits auch in Rückkehr sozialistischer Fantasien. Also die gesellschaftliche Mitte wird sozusagen von beiden extremen Rändern zurzeit unter Druck gesetzt. Fände ich das schon sehr wichtig. Wir sollten Stauffenberg nicht verklären. Er war kein indirekter Vater des Grundgesetzes, aber er ist jemand, der sich in einer extrem herausfordernden Situation entschieden hat, aus moralischen Gründen, aus der Einsicht darin, dass er zusammen mit der Wehrmacht natürlich für einen Verbrecher tätig war, dass er sich daraus gelöst hat, dass er erkannt hat, hier geschieht etwas Falsches und versucht hat, wirksam dagegen vorzugehen, nicht einfach zu demonstrieren oder sich zu opfern, sondern wirksam dagegen vorzugehen. Er hat dann den Weg des versuchten Tyrannenmordes und des versuchten Staatsstreiches gewählt. Wir wissen, dass es nicht gelungen ist. Ich finde, das, was Stauffenberg und die ungefähr 200 engsten Mitwirkenden dieses Netzwerkes da versucht haben, unternommen haben, ist aller Ehren wert und wir sollten uns dessen in großer Hochachtung erinnern.